Ich habe Anfang März in Wattwil eine dreiteilige Predigtreihe angefangen zu einer Aussage vom Täufer Johannes, die er über Jesus gemacht hat. Und diese Aussage lautet so: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. In meiner ersten Predigt zu dieser Aussage habe ich darauf hingewiesen, dass zwei Jünger vom Täufer Johannes sofort quasi ins Lager gewechselt haben. Sie waren Anhänger vom Täufer Johannes und haben dann aber sofort zu Jesus übergewechselt, wo sie diese Aussage gehört haben. Weil diese kurze Aussage hat die grosse Bedeutung von Jesus ja eigentlich ihnen klar gemacht. Und da haben sie erkannt, oh ja, der Jesus muss eine bedeutende Person sein. Aufgrund von ihren heiligen Schriften und aufgrund von den Erfahrungen, wo das Volk Israel mit Gott schon gemacht hat, aufgrund von ihrer Geschichte mit Gott, haben sie nämlich mit dem Begriff Lamm Gottes ganz viel können anfangen. Und in dieser Predigtreihe gehe ich darauf ein, auf die unterschiedlichen Bedeutungen, wo die beiden Jünger oder auch die anderen Menschen, die da gehört haben, die anderen Juden, mit dem Lamm Gottes, den mit Jesus haben können verbinden. Zum Beispiel haben sie damit die Erfahrung vom Volk Israel mit dem Passalam verbinden. Mit dem Passalam, wo ihnen Schutz geboten hat, wo Gott mit einem gewaltigen Strafgericht den Ägypter geschlagen hat und die Israeliten so machtvoll aus der Hand von ihren Feinden befreit hat und sie dann zu seinem Volk gemacht hat und später auch ins verheißene Land geführt hat. Das Passalam oder das Passa hat also für die Israeliten eine positive und eine machtvolle Zeitenwende in ihrer Geschichte dargestellt. Und genau so eine Zeitenwende hat das Volk auch von dem König Jesus erwartet. Sie haben gehofft, dass er als neuer König wird Römer aus dem Land jagen. Viele haben sich auch erhofft, dass durch da die heidnischen Einflüsse quasi beseitigt werden oder das Volk von diesen heidnischen Einflüssen gereinigt wird. Sie haben sich einfach gewünscht, dass die Herrschaft von Gott wieder vollständig aufgerichtet wird in ihrem Land und ihrem Volk. Und sie haben gemeint, dass mit dem König Jesus jetzt die neue Zeit wird anbrechen. So eben wie dortmal Gott die versklavten Israeliten in der Passanacht machtvoll in die Freiheit und in ein neues Leben hineingeführt hat. Und zusammen mit dem jubelnden Volk haben das auch die Jünger von Jesus erwartet. Und das, obwohl Jesus ihnen schon sehr früh klar gemacht hat, dass sein Weg nicht ein glorreicher Weg wird sein, sondern ein Leidensweg. Und die beiden Jünger vom Johannes hätten das eigentlich schon wissen müssen, wo sie das erste Mal die Aussage von dem Täufer Johannes über Jesus gehört haben. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Weil die Aussage lässt sich nicht nur mit dem Passalam verbinden, sondern sie findet sich praktisch eins zu eins in den Schriften vom Propheten Jesaja. Und die Aussage im Jesaja passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu diesen beschriebenen Ereignissen am Palmsonntag, wo wir uns am Palmsonntag erinnern. Es ist nämlich der Vergleich von Jesus eben nicht mit einem mächtigen König, sondern mit einem wehrlosen Lamm, wo zur Schlachtung geführt wird. Und das wehrlose Lamm wird in Jesaja 53 so beschrieben. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Und am Schluss von dem ganzen Textabschnitt heißt es noch im Vers 12: Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Wir sehen, in diesem Jesaja-Text ist eigentlich genau das enthalten, was eben der Johannes der Täufer auch gesagt hat. Ein Lamm, das die Sünde von vielen wegnimmt oder trägt. Und darum schauen wir uns heute den Jesaja-Text ein bisschen genauer an. Weil der Jesaja-Text wird nicht nur im Johannesevangelium, sondern auch in den anderen Evangelien und in vielen anderen neutestamentlichen Schriften mit Jesus verbunden. Wir schauen uns jetzt die Texte aus Jesaja genauer an. Und die Texte gehören zu den sogenannten Gottesknechtsliedern. Allerdings ist nicht ganz klar, wie viel so Text oder Textabschnitte man wirklich zu diesen Gottesknechtsliedern erzählen kann. Viele Ausleger gehen von 4 Textabschnitten aus und das mache ich hier jetzt auch. Es ist auch ein bisschen umstritten, wer denn mit dem Gottesknecht überhaupt gemeint ist. Weil der Jesaja bezeichnet in seiner Schrift auch andere Personen oder verschiedene Personen als Gottesknecht oder auch Personengruppen. Der Text ist auch nicht ganz einfach zum Übersetzen und zu guter Letzt muss man sagen, dass es auch eine unglaubliche Botschaft ist, die hier in diesen Gottesknechtsliedern verkündet wird. So heisst zum Beispiel im 4. Gottesknechtslied auch selber: Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Es handelt sich also so um faszinierend geheimnisvolle Texte bei diesen Gottesknechtsliedern und auch um eine faszinierend geheimnisvolle Gestalt, die hier beschrieben ist, und mit einer faszinierend geheimnisvollen Mission. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau das dazu geführt hat, dass man die Texte schon früh auf den Messias bezogen hat, auf den von Gott kommenden Gesalbten. Außerdem haben die Gottesknechtslieder auch von einer sehr entscheidenden Zeit in der Geschichte vom Volk Israel gespielt. Es war die Zeit vom Exil. Die beiden Königreiche Israel und Juda sind von den Grossmächten um sie herum aufgerieben worden und schließlich auch geschluckt worden. Und zwar wegen eigenem Verschulden. Die Israeliten haben sich nicht mehr an den Bund gehalten, wo sie mit Gott eingegangen sind. Und darum hat Gott sie ihrem Schicksal überlassen oder diesen Grossmächten überlassen. Doch im zweiten Teil von dieser Jesaja-Schrift, wo dann vom Exil, von dieser Zeit im Exil handelt und in dem auch die Gottesknechtslieder vorkommen, ist die Rede davon, dass Gott einen Überrest von seinem Volk wieder wird zurückbringen, ihres angestammte Land. Und dazu wird Gott den persischen König Kyros benutzen. Und der wird vom Jesaja eben auch Gottesknecht genannt. Aber mit dem ist noch nicht genug. Es wird auch angekündigt, dass der gerettete Überrest nicht nur ins Land zurückgeführt wird, sondern dass Gott den Überrest auch wieder als sein Volk annimmt, also dass er den Bund mit dem Überrest wieder wird erneuern. Und das wird eben durch die geheimnisvolle Gestalt von dem zweiten Gottesknecht passieren. Aber auch das ist noch nicht alles. Es heisst, dass die wunderbare Rückführung und die Wiederherstellung als Gottesvolk dazu wird führen, dass auch die anderen Nationen oder dass alle Welt die Grösse und die Treue von dem Gott von Israel wird sehen und auch wird anerkennen. Und damit wird das Recht von Gott auf der ganzen Erde aufgerichtet und das Heil von Gott wird bis an das Ende der Erde gehen und damit wird ein ewiges Friedensreich gegründet. Im Jesaja-Buch werden wunderbare Zukunftsvisionen für die Welt beschrieben. Und es lohnt sich, ja, das nachzulesen, gerade auch besonders in dieser unruhigen und kriegerischen Zeit, wo wir drin sind. Die Mission von dem zweiten Gottesknecht hat also weltweite Ausmasse. Und das ist sicher auch ein Grund, dass man davon ausgegangen ist, dass der Gottesknecht eigentlich nur der Messias sein kann. Weil wer sonst könnte so eine gewaltige Aufgabe eigentlich erfüllen. So viel mal als Einführung in die Gottesknechtslieder. Und jetzt schauen wir uns mal genauer an, was denn da eben über den Gottesknecht steht. Im ersten Lied wird der Gottesknecht und sein Auftrag eingeführt, und zwar von Gott selber. Es heisst da: Seht meinen Knecht, ich halte ihn, meinen Erwählten. An ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den verglimmenden Docht löscht er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus. Er erlischt nicht und wird nicht geknickt, bis er das Recht in Kraft gesetzt hat auf der Erde. Auf seine Weisung warten die Inseln. Der Gottesknecht handelt also im Namen von Gott und in seinem Geist. Sein Auftrag ist es, das Recht von Gott auf der ganzen Welt aufzurichten. Und zwar eher auf eine sanftmütige Art und Weise. Im zweiten Lied spricht dann der Gottesknecht selber über seine Berufung. Hört mich, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, gebt Acht. Schon im Mutterleib hat der Herr mich berufen, im Schoß meiner Mutter schon meinen Namen genannt. Und wie ein scharfes Schwert hat er meinen Mund gemacht. Im Schatten seiner Hand hält er mich verborgen und zu einem spitzen Pfeil hat er mich gemacht. In seinem Köcher hat er mich versteckt. Ich aber dachte, umsonst habe ich mich gemüht, vergebens und erfolglos meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Der Gottesknecht weiß sich also berufen für seinen Auftrag und er sieht sich als wirkungsvolles Werkzeug oder als wirkungsvolle Waffe in der Hand von Gott. Aber gleichzeitig meint er auch, dass er den Auftrag nicht erfüllen kann. Und warum dass er das meint, lesen wir im dritten Lied. Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören, und ich habe mich nicht gesträubt, bin nicht zurückgewichen. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer kann mich für schuldig erklären? Siehe, sie alle zerfallen wie ein Gewand, das die Motten zerfressen. Der Knecht von Gott erfährt also Widerstand. Er wird geschlagen, bespuckt und entwürdigt. Aber in all dem weiss er, dass er das nicht erleben muss, weil er eigene Schuld auf sich geladen hätte und das jetzt die Strafe für ihn wäre. Nein, er ist im Recht. Er weiss, dass er gemäss dem Auftrag von Gott handelt. Und darum ist er sicher, dass er am Schluss wird bestehen bleiben, während seine Peiniger werden müssen vergehen. Und am Anfang vom vierten Gottesknechtslied wird das von Gott auch nochmal bestätigt. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Und dann kommen die Hörer von dieser Botschaft oder die Ereignisse rund um den Gottesknecht miterleben oder vielleicht ihn sogar selber abgelehnt haben, plötzlich zu einer Einsicht. Es heisst weiter im vierten Lied: Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder seinem eigenen Weg zu. Aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen seines Volkes vom Schlag getroffen. Bei den Gottlosen gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er keine Gewalttat getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hatte Gefallen an seinem Zerschlagenen. Er ließ den erstarken, der sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hatte. Er wird Nachkommen sehen und wird lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Die Hörer von der Botschaft von dem Gottesknecht oder seine Zeitgenossen oder eben vielleicht sogar seine Gegner kommen also zur Einsicht, dass sie alle falsch liegen. Sie irren orientierungslos umeinander. Nur der Gottesknecht ist auf dem richtigen Weg, obwohl gerade ihm sein Weg so total falsch aussieht. Er geht, ohne sich zu wehren, den Weg von der Misshandlung, von der Verachtung und vom scheinbaren Untergang. Doch gerade das wird Gott von ihm. Gerade durch das wird er erfolgreich sein. Es heisst, er wird wieder stark werden, wieder leben und sogar Nachkommen haben. So wird Gottes Plan erfüllt werden. Das ist also der Gottesknecht, wo die Jünger vom Täufer Johannes ziemlich sicher haben müssen daran denken, wo sie eben die Aussage gehört haben vom Johannes, wo Jesus als Lamm Gottes bezeichnet hat. Und ich gehe davon aus, dass es auch uns nicht schwerfällt, in dieser Aussage oder in dieser Beschreibung über den Gottesknecht Jesus zu entdecken. Jesus, der als wehrloses Lamm für unsere Sünden gestorben ist. Und zu dieser Bedeutung von Jesus, der als wehrloses Lamm für unsere Sünden gestorben ist, mache ich zwei Predigten. Und der Teil, wo er eben für unsere Sünden gestorben ist, den verschiebe ich auf eine andere Predigt, die ihr vielleicht nachlesen müsst. Ich glaube, die habe ich da nicht. Sondern ich möchte heute mehr darauf eingehen, auf die Art und Weise, wie Jesus für uns gestorben ist. Weil ich finde, wir tun zu oft eigentlich nur den Aspekt von der Bedeutung von Jesus betonen, dass er für uns gestorben ist. Aber ein Lehrer von mir hat mal gesagt, ja, wenn Jesus nur hätte müssen kommen zum Sterben, hätte er eigentlich schon in Bethlehem können sterben, wo der König Herodes den Kindsmord umsetzen lassen hat. Aber Jesus hat eben nicht nur müssen kommen zum Sterben, sondern er hat auch müssen kommen zum Leben. Und zwar, um auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu leben. Und auf das möchte ich in dieser Predigt eingehen. Ich möchte mit euch anschauen, was uns die Gottesknechtslieder von Jesus als dem wehrlosen Lamm, was das ja über die Art und Weise sagt, wie Gott durch Jesus handelt und was das auch für unser Leben als Christen und für unsere Verkündigung vom Evangelium kann heissen. Der Auftrag vom Gottesknecht ist es, das Recht von Gott auf der ganzen Erde auszubreiten, so dass das Heil von Gott bis an das Ende der Erde gelangen kann. Ich glaube, die Bestrebung ist uns nicht ganz unbekannt. Ich denke, die meisten von uns wünschen sich das, dass das Recht von Gott auf der ganzen Welt aufgerichtet werden kann und dass es so auch dieser Welt könnte besser gehen könnte. Aber was das Recht Gottes oder das Heil Gottes oder das bessere Leben für alle Geschöpfe genau meint oder wie es sich zeigen soll, darin unterscheidet sich die Ansichten meistens sehr stark. Darin unterscheidet sich auch die Ansichten der weltweiten Kirche sehr stark. Aber wie, dass man das vermeintlich Recht Gottes kann durchsetzen kann, darin ist man sich oft sehr einig. So scheint Donald Trump aus der Kirche Unterstützer zu haben für seinen Krieg gegen das autoritäre Regime im Iran. Das Bild ist eine Woche nach dem Ausbruch des Irankrieges entstanden, wo religiöse Führer zeigt, wofür ihn betet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Unterstützer das als Fortschritt fürs Recht Gottes und fürs Heil Gottes sehen, wenn das autoritäre Regime weg ist. Wo ja nicht nur eine Bedrohung für die eigenen Landsleute ist, sondern auch für andere Nationen. Und ich muss sagen, diese Gedanken kenne ich auch. Aus dem genau gleichen Grund, aber mit einer anderen Beurteilung vom Recht und vom Heil Gottes, befürwortet die Führung der russisch-orthodoxen Kirche den Krieg von Russland gegen die Ukraine. Weil nach der Führung dieser Kirche ist in den westlichen Gesellschaften mit der liberalen Gesellschaftsordnung das Recht und das Heil Gottes verloren gegangen und wird mit dem Krieg eben wieder aufgerichtet. Also, wie man sieht, kann man sich stark unterscheiden in den Ansichten darüber, was unter Recht Gottes und Heil Gottes zu verstehen ist. Aber nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kirche werden Macht und Stärke und sogar Gewalt oft als geeignete Mittel gesehen, um das vermeintlich Richtige und Gute und Heile durchzusetzen. Und auch in unseren privaten, zwischenmenschlichen Beziehungen kennen wir die Vorgehensweise. Ich glaube, keiner von uns ist vor dieser Versuchung gefeit, zu denken, der Zweck heiligt die Mittel. Doch Gott, der als Einziger festlegen kann, was Richtige, was das Gute und was Heil ist, der hat mit seinem Sohn einen ganz anderen Weg gewählt. Mit seinem Sohn, der in seinem Namen und in seinem Geist gelebt und gehandelt hat. Ein Weg vom Erträgen von Ablehnung und Leid. Ein Weg vom Verzicht auf Gegenwehr und Gewalt. Eigentlich auf den ersten Blick ein eher wirkungsloser Weg. Ein Weg, der nicht sehr viel Erfolg verspricht in dieser Welt. Was für ein Kontrastprogramm zu dem, was wir so erleben in dieser Welt. Doch genau dieser Weg ist eben der gottgewollte Weg, der schliesslich dazu wird führen, dass der Auftrag gelingt, dass das Recht von Gott auf der ganzen Welt ausbreitet oder aufgerichtet wird und das Heil von Gott bis an das Ende der Erde gelangen kann. Das zeigen die Gottesknechtslieder, die wir vorher klar mit Jesus in Verbindung gebracht haben und wo eben auch viele Schreiber vom Neuen Testament klar mit Jesus in Verbindung bringen. Und wir können in den Evangelien auch nachverfolgen, dass Jesus wirklich diesen Weg gegangen ist. Er hat Menschen das Recht von Gott gelehrt, er hat unter ihnen die Taten von Gott gewirkt und doch haben ihm viele nicht geglaubt, dass er der Gottesknecht, der Gesandte von Gott ist. Und was hat er gemacht? Er hat es hingenommen. Er ist den Weg von der Ablehnung gegangen, der ihn schließlich bis ans Kreuz geführt hat. Und genau diesen gewaltlosen Weg hat Jesus auch seinen Nachfolger und Nachfolgerinnen verordnet. Und ich glaube, wir sind oft herausgefordert oder denken oft, ja, aber das ist doch einfach utopisch, auf diesen Weg zu vertrauen, dass sich so in dieser Welt etwas verändern kann. Aber ich denke, das zu glauben, dem Weg zu vertrauen, ist heute nicht die grössere Herausforderung als damals, wo der Jesaja die Botschaft verkündet hat. Weil in einem Kommentar über den Jesaja und sein Wirken habe ich Folgendes gelesen. Er, also Jesaja, sollte Gottes Botschaft einer Generation bringen, die vor beispiellosen geschichtlichen Entwicklungen stand. Könnte man eigentlich auch über unsere Zeit sagen. Der Jesaja hat in einer Zeit gewirkt, wo die beiden Königreiche Israel und Juda viele Jahre lang von verschiedenen Grossmächten um sie herum bedroht worden sind. Und nach langem Taktieren und Paktieren ist dann das nordliche Israel schließlich doch von den Assyrern erobert worden. Und das Königreich Juda ist dem zwar noch entkommen, aber der Jesaja hat ihnen genau das gleiche Schicksal voraussagen. Einfach, dass sie nicht von den Assyrern, sondern von den Babyloniern erobert werden und zerstört werden. Also während fast der ganzen Zeit, wo der Jesaja gelebt und gewirkt hat, hat es düster ausgesehen. Und die Zukunft, die er voraussagen musste, die hat eigentlich noch Schlimmeres erahnen lassen. Doch in dieser ganzen Zeit von diesen politischen Wirren und auch für die Zukunft im Exil in Babylonien, hat der Jesaja das Volk dazu aufgerufen, einfach auf Gott und seinen Plan mit dem leidenden Gottesknecht zu vertrauen. Etwa in der Mitte von dem Jesaja-Buch steht ein Vers, ein Aufruf vom Jesaja, wo man eigentlich für jede von diesen Zeiten nehmen kann, die in dem Jesaja-Buch beschrieben werden. Und der Aufruf lautet so. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Der Fall ist für mich also ganz klar. Auch wir kennen kein anderes Evangelium als das Evangelium von Jesus Christus, dem wehrlosen Lamm, dem leidenden Gottesknecht, dem Kreuzigten. Und auch in unserer Zeit ist das Evangelium für viele Menschen Unsinn. Das hat schon der Paulus im ersten Brief an Korinther geschrieben. Und ich glaube, so wie die Korinther dort mal oder auch später Christen in Rom, da sieht man so eine Spottzeichnung, wo man in Rom gefunden hat, wo Jesus den Gekreuzigten mit einem Eselkopf zeigt und einen Gläubigen, der den Esel quasi arbeitet. Und genauso wie die Christen müssen wir einfach damit leben, dass viele unsere Verkündigung von Jesus Christus, dem wehrlosen Lamm, der sich für das Heil der Welt töten lässt, dass sie das einfach lächerlich finden oder eine Spinnerei oder einen idealistischen Traum. Ja, es ist tatsächlich eine unglaubliche Botschaft, wie sie diesen Gottesknechtsliedern selber heisst. Aber wer zur Einsicht kommt, der erkennt genau in dem Weg von Jesus, dem leidenden Gottesknecht, dem wehrlosen Lamm, wo sich fürs Heil der Welt ja töten lassen hat, Gottes Wille und Ziel für sich und die ganze Welt. Es ist ein Weg, der nach menschlichem Ermessen nicht nach Erfolg aussieht. Es ist ein Weg vom Vertrauen auf Gottes Macht und Stärke und nicht auf menschliche Macht und Stärke. Ein Weg vom Vertrauen auf Gottes Plan und nicht auf menschliche Strategien. Oder ein Weg vom Vertrauen auf Gottes Größe und seine unermesslichen Möglichkeiten, die wir Menschen gar nicht können begreifen oder erfassen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem wehrlosen Lamm, dem leidenden Gottesknecht, wo wir dürfen verkündigen, aber wo wir auch leben sollen. Und am Anfang habe ich gesagt, dass die Verbindung von dem Jesus, dem wehrlosen Lamm aus diesen Gottesknechtsliedern eigentlich wie Faust aufs Auge zum Palmsonntag passt. Aber eigentlich stimmt das nicht ganz, weil der Palmsonntag ist ja auch der Anfang von der Karwoche, also von der Trauer- und Klagewoche. Und der Leidensweg, ja, wo Jesus als wehrloses Lamm gegangen ist, hat sich an dem Tag schon abzeichnet, wo er noch als mächtiger König gefeiert worden ist. Und so finde ich, ja, sollten auch wir uns dürfen freuen, wenn wir Jesus so mächtig am Wirken dürfen erleben, in unserem eigenen Leben oder in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde. Aber wir sollen auch nicht verschrecken oder an Gott verzweifeln, wenn wir seine Macht eben nicht so offensichtlich am Werk sehen oder wenn wir das Gefühl haben, er macht gar nichts. Der Palmsonntag zeigt uns, dass das Evangelium von Jesus Christus eben beides enthaltet. Er ist der mächtige und erhöhte König, aber er war auch bereit gewesen, als das wehrlose Lamm, der gottgewollte Weg vom Erdulden und vom Erleiden zu gehen. Voller Vertrauen auf den Plan von seinem Vater und von unserem Vater im Himmel.